Und das Wundervolle ist, ich weiß ja deinen Text, dass von der Lesung her genau den Part hatte, der vor deinem Text steht. Das heißt, den ersten Part von 1. Korinther 15 haben wir schon gehört. Und jetzt kommt, ja, wird's aber weiter spannend. Und ich würde gerne für uns alle und dich beten. Ja, Papa im Himmel, das ist immer wieder ein Wunder, wenn dieses, ja, vor Tausenden, vor Jahren aufgeschriebene Wort, wenn es neu lebendig wird, Herr, in unseren Herzen. Und um dieses Wunder bitten wir dich jetzt erneut, komm, Geist Gottes, und erfüll du Christoph, fließe du einfach durch ihn hindurch, Herr, dass er ganz selbstvergessen einfach dieses Wort heute austeilt und dass jeder und jede satt wird, Herr. So wie wir vielleicht das Osterfrühstück genossen haben, so willst du uns auch geistlich satt machen. Herr, dass wir kraftvoll werden, dass wir noch tiefer mit dir verbunden werden, Herr. Dass wir ausgerüstet werden für dieses Leben im Alltag, Herr. Danke, dass du jetzt durch Christoph, du uns allen reden willst, Herr. Dass dein Wort Leben bringt in Ewigkeit. Amen.
Ja, wir machen weiter mit 1. Korinther 15. Es geht dann ab Vers 12. Ich lese es mal vor nach der Basisbibel. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde Christus auch nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus bereits gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Die elendsten unter den Menschen, sagt Luther. Ich habe mich mal gefragt, wie viele Leute glauben eigentlich an die Auferstehung von Jesus, an die leibhaftige Auferstehung. Also an die Auferstehung glaubt ungefähr jeder Dritte in Deutschland. An die leibhaftige Auferstehung, also die Auferstehung mit einem Körper, mit einem neuen Körper, glaubt ungefähr jeder Vierte, Fünfte. So, eher jeder Fünfte. Ungefähr, ja, das sind immer so Umfragen. Was ich ein bisschen schockierend fand, und da hoffe ich einfach, das stimmt nicht, habe ich bei katholisch.de gelesen, ist, dass die meisten, das klingt ja noch ganz gut, die meisten, die an die Auferstehung glauben, an die leibhaftige Auferstehung, sind in den evangelischen Freikirchen, sowas wie Ansgarkirche, ja. Von denen glauben ungefähr 55% an die Auferstehung. Ich hoffe, das stimmt nicht. Zumindest hier nicht. Ja. Also, steht da so. Aber was interessant ist, Vers 12 zeigt ja, da steht ja, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Das sagt der Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Zu dieser geistbegabten, charismatischen Gemeinde mit lauter Leuten, die Jesus lieben und vom Heiligen Geist erfüllt sind. Ja. Man könnte ja denken, naja, in der antiken Welt, ne, da waren die Leute alle noch so ein bisschen primitiver und wussten noch nicht so viel und es gab auch noch nicht so richtige Wissenschaft. Da haben natürlich alle solche Mythen wie die Totenauferstehung an sowas geglaubt. Aber dem war gar nicht so. In der antiken Welt war die Frage, ob die Toten auferstehen werden, auch sehr umstritten. Selbst bei den frömmsten Juden, bei den Schriftgelehrten, war die Frage umstritten. Die Pharisäer, wahrscheinlich schon mal gehört, glaubten an die Auferstehung der Toten. Die Sadduzäer, die andere Richtung sozusagen, glaubten nicht daran. Also selbst bei denen war es sehr umstritten. Und offensichtlich sind auch in der Gemeinde in der Korinth Menschen, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Denen möchte der Paulus jetzt aber ein paar Argumente liefern und sie auch ein wenig herausfordern. Ja, so. Ich finde den Text etwas provozierend auch. Tut mir leid, ist halt der Text. Ich mache nur meinen Job. Genau. Die Lehre der Auferstehung hat sich auch nicht, wie manche denken, sozusagen im Nachhinein in das Christentum eingeschlichen. Ja? Sondern sie war für die ersten Christen vielmehr so eine Art Ausgangspunkt, ja? so eine Art Kernbotschaft. Ja, also da kann man sich auch mal fragen, ist es heute noch die Kernbotschaft? Ja, Ostern ist immer noch unser wichtigster Feiertag, wir verkünden es jedes Jahr. Aber ich glaube, bei den ersten Christen war das noch öfters, wahrscheinlich kam das in jeder Predigt vor. Wenn die Apostelgeschichte lesen, ist es auch meistens so, dass die Auferstehung, dass da einer von den Toten auferstanden ist. Ja, das war einfach, also damals schon quasi unglaublich, aber die Jünger, die dann mit dem auferstandenen Jesus zusammen waren, gegessen haben, die 500 Brüder, von denen wir gehört haben, die waren natürlich ja irgendwie geschockt, begeistert, ja, und die haben das weitererzählt. Aber erstmal ist auch festzuhalten, es war von Anfang an auch eine umstrittene Sache. Ja, nicht jeder konnte das glauben, ist ja auch schwer zu glauben, weil da muss man kein Wissenschaftler für sein, da muss man nur auf genügend Beerdigungen gegangen zu sein, um zu wissen, die Toten stehen einfach nicht mehr auf. Das ist ja gerade die Definition von Tod, ja, da ist da nichts mehr, da ist keine Herzfunktion mehr, da ist keine Hirnfunktion mehr, das kann man auch nicht wiederbeleben, man kann jemanden, der gerade gestorben ist, vielleicht noch wiederbeleben mit Elektro oder mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Aber jemand, der schon 3 Tage im Grab lag, schon einbalsamiert quasi war, dem vorher die Lanze durch den Brustkorb gestochen worden ist, der gekreuzigt worden ist, toter konnte man nicht sein. Ja. Und dass dieser Jesus nun in einem neuen Körper anscheinend mit neuen Möglichkeiten unter diesen Jüngern ein- und ausgeht, mit ihnen Fisch grillt und Gemeinschaft hat, das war einfach eine unglaubliche Sache. Die Auferstehung ist auch die Grundlage der christlichen Gegenkultur in der Antike. Das habe ich jetzt hier, das muss ich euch mal zeigen, das habe ich von dem hier geklaut. N.T. Wright hat tatsächlich über 1000 Seiten nur über die Auferstehung geschrieben. N.T. Wright, die Auferstehung, wir haben das Buch freundlicherweise geschenkt bekommen als Gemeinde. Das heißt, wer es lesen möchte, ich brauche es nur bis nächste Ostern zurück, aber vielleicht schaffst du bis dahin die 1000 Seiten. Ja, genau. Also man kann sich mit dem Thema viel auseinandersetzen. Er sagt, die Auferstehung ist die Grundlage der christlichen Gegenkultur. Und die unmittelbaren Resultate reichen über die Kultur hinaus in die Welt der Königsansprüche. Jesus ist Herr, der Kaiser ist es nicht. Auch das muss man jetzt verstehen, ja. Jesus war ja im Prinzip ein junger Rabbi, der dann unschuldig umgebracht worden ist, der vorher einiges gelehrt hat, einige Nachfolger hatte, viele Menschen inspiriert hat. Aber die Tatsache, dass dieser Jesus ja immer schon diesen königlichen Anspruch hatte, aber dann noch von den Toten auferstanden ist, war für die ersten Christen der Beweis, hier ist jemand, der wichtiger ist als Kaiser in Rom oder Philosophen in Griechenland oder sonst irgendein Herrscher dieser Welt. Dieser Jesus ist jemand ganz Besonderes. Dieser Jesus ist wirklich der Herr der Welt. Deshalb nennen sie ihn immer den Herrn. Römer 1 macht Paulus deutlich, dass seine Beauftragung, man fragt sich ja manchmal, wo hat der Mann so viel Autorität und Vollmacht her, durch diesen Auferstandenen kommt. Da heißt es ab Vers 4, Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Ja, kein Kaiser ist jemals von den Toten auferstanden. Ja, alle sterben und verwesen oder werden verbrannt. Jesus ist da einzigartig, also durch die Vollmacht, als sein Sohn zu herrschen. Das steht ihm zu, aufgrund seiner Herrschaft aus dem Geist des Heiligen Gottes. Was ich verkünde, ist also die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, hier unser Imperator, unser Kaiser, unser Diktator, der hat nicht das letzte Sagen. Ja. Auch die Sünde, der Tod haben nicht das letzte Wort. Ich lese weiter. Durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung bekommen, als Apostel unter den Völkern zu wirken. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Christus berufen. Also die Auferstehung macht deutlich, dass Christsein etwas ganz, ganz Großes ist. Ja. Nicht nur irgendeine Religion, die man sich aussucht oder so, sondern eine ganz große, hohe Berufung, Teil des Königreiches zu sein, von Jesus dem König, dem ewigen König, der an Macht und Herrlichkeit alles übertrifft, was einem die Menschheit da zu bieten hat. Vers 13. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das klingt logisch, ja. Also wenn gar kein Toter aufsteht, kann auch Jesus nicht auferstanden sein. Ja. Andersherum, wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es logischerweise auch eine Auferstehung der Toten. Ja. Zumindest mal in einem Fall, aber wahrscheinlich auch generell. Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, also als Luther, genau. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Ja. Hier wird wieder deutlich, wie zentral, wie wichtig diese Botschaft war. Ja, wenn er sagt, ohne das würde unsere ganze Verkündigung keinen Sinn machen. Ja. Es würde sinnlos sein und auch euer Glaube wäre sinnlos. Das ist eine krasse Aussage. Ostern ist wirklich die Basis für den gesamten christlichen Glauben. Vers 15 bis 16, da schreibt er über seine Glaubwürdigkeit. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Ja, also wir würden dann ja Unsinn erzählen, sagt er. Ne? Wir würden dann eine falsche Botschaft bringen, ja, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wäre das, was wir euch gelehrt haben, ja quasi ein Fake. Ja. Und das ist ja eins der Kritikpunkte, dass die Geschichte der Auferstehung sozusagen ein Fake ist. Ja? Eine ausgedachte Geschichte oder ein Mythos, um dann quasi die ersten Gemeinden zu stärken oder vielleicht auch eine Verzerrung der Wahrnehmung nach dem Motto, ja, Jesus lebt ja weiter, weil er lebt ja quasi, also dadurch, dass wir an ihn glauben, lebt er in uns weiter und lebt dann irgendwie weiter, ne? Aber die leibliche Auferstehung ist nochmal was ganz anderes als das innerliche Weiterleben eines großen Menschen in seinen Nachfolgern sozusagen. Vers 17 ist jetzt interessant. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Warum denn das eigentlich? Warum wären wir denn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, warum wären wir denn dann jetzt noch Sünder? Wenn Jesus auferweckt worden ist, dann ist die Macht des Todes gebrochen. Ja? Da hat einer gezeigt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und der letztendliche Sieg ist errungen. Der Tod ist, wie immer im biblischen Denken, das Ergebnis der Sünde. Der Sündesold ist der Tod. Da Menschen sich vom Leben schenkenden Gott abkehren und vergeblich versuchen, das Leben anderswo zu finden. Das wird in Römer 5 sehr gut erklärt. Wenn also der Tod besiegt worden ist, muss das bedeuten, dass auch die Sünde besiegt worden ist. Ja, wenn die Folge der Sünde der Tod ist, ist hier die Logik, wenn der Tod besiegt würde, ja, als letztliche Urquell sozusagen auch der Sünde oder Auswirkung auch der Sünde, dann ist auch die Sünde besiegt. Ich versuche es nochmal anders zu erklären, weil das ist ein wichtiger Punkt. Die Korinther, ja, hatten so ihre Probleme. Ja. Es wird ziemlich deutlich, in den Briefen muss Paulus vieles korrigieren und adressieren. Ja, es gab Hochmut und alle möglichen Parteiungen, Spaltungen, Neidereien, alle möglichen Sünden, sexuelle Unmoral, das war ganz, ganz schlimm bei den Korinthern. Ja. Trotzdem nennt er sie Heilige. Er redet sie immer als Heilige an, nicht als Sünder. Das macht er übrigens, Paulus, konsequent in den Briefen. Ja. Das heißt, wir sind keine Sünder, ja, sondern Heilige als Christen. Ja. Auch wenn wir gestehen müssen, und das ist auch gut, wenn wir das gestehen, auch vor Gott, es gibt noch Sünde in unserem Leben. Ja. Wir sind ja nicht perfekt, wir sind auch nicht wie Jesus, auch wenn wir ihm ähnlicher werden. Aber da gibt es noch Dinge, die dürfen und sollten wir auch ruhig mit Gott immer wieder besprechen und seine Vergebung immer wieder annehmen. Aber das ist, was Heilige tun. Ja. Heilige reden über ihre Sünden mit Gott. Ja, weil sie um ihre Berufung wissen. Nämlich Heilige zu sein. Warum sind wir dann Heilige, wenn wir immer noch mit Sünde ringen? Weil die letzte Wirklichkeit, die zählt, die Wirklichkeit nach der Auferstehung ist. Eine sündlose, perfekte, christusähnliche Existenz. Also ich rede jetzt davon nach unserer Auferstehung. Ja. Auch wir werden mit Jesus, auch wir bekommen genau wie Jesus einen neuen Körper, um in einer neuen Welt zu leben. Das wird eine neue Existenzweise sein, nämlich die, die Jesus schon gezeigt hat als Auferstandener. Man kann sich das echt schwer vorstellen. Ja, vielleicht könnt ihr hier die 1000 Seiten lesen, vielleicht geht es ein bisschen besser. Oder auch echt Gott um Offenbarung bitten, weil es ist cool, einen Vorgeschmack dessen zu bekommen. Und diese perfekte Art des Seins, der Existenz, das ist die, von der her wir uns bestimmen lassen, von der her wir uns definieren. Wir sind nicht deshalb keine Sünder mehr, weil wir nicht mehr sündigen, sondern weil wir nicht mehr sündigen werden. Oh, ich hoffe, jetzt kommt noch jeder mit. Ja. Es bestimmt sozusagen unsere Zukunft, unsere Berufung, wer wir sind. Nicht das, was wir jetzt hier vorfinden. Ja, das ist, was wir noch wahrnehmen, womit wir noch ringen. Aber unser eigentliches Sein ist schon in der Zukunft. Wenn es diese Zukunft aber nicht mehr gibt, weil die Toten nicht auferstehen, müssen wir dann nach dem beurteilt werden, was jetzt ist. Und dann wären wir Sünder. Kommt noch jeder mit? Wenn es kein zukünftiges Auferstehungsleben geben würde, wäre ich nicht von der Macht der Sünde befreit. Dann würde mein Lebenswandel zeigen, dass ich noch Sünder bin. Dann wäre nur mein Hier und Jetzt ausschlaggebend. Mit Jesus jetzt vielleicht etwas weniger Sünder als ohne Jesus, okay, aber trotzdem ein Sünder. Weil wir aber Auferstandene sind, Ja, das haben wir letzte Woche wieder gefeiert in der Taufe. Mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden. Weil wir jetzt schon Auferstandene sind, definiere ich mich über das neue Leben, das in Jesus sein. Und da bin ich eben jemand, der den Sieg über die Sünde bekommen hat, der ein Heiliger ist. Ich versuche es mal einem Beispiel deutlich zu machen. Hinkt natürlich ein bisschen, aber stell dir vor, du bist ein Prinz oder eine Prinzessin. Ja. Lebst aber in einem anderen Land im Exil. Deine Familie musste fliehen und jetzt bist du da im Ausland sozusagen. Das ändert ja nichts daran, dass du ein Prinz oder eine Prinzessin bist. Und auch in diesem Ausland kannst du dich benehmen wie ein Prinz und wie eine Prinzessin. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn du dann in deinem Heimatland bist, in deinem königlichen Palast und und jeder weiß das und jeder kennt dich. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja? Im Ausland kann es sein, du läufst da durch die Straßen in deinen Birkenstocks und keiner weiß, dass du Prinz und Prinzessin bist. Manchmal fühlst du dich auch gar nicht so. Du fühlst dich wie jeder andere. Ja? Du fühlst dich, du bist eigentlich jemand Besonderes, aber du merkst es gar nicht in dem Moment. Du musst dir das immer wieder sagen. Ja, ich bin ja eigentlich Prinz Christoph, ja, und darf das auch nicht vergessen, ja. Genau. Und ich sollte mich auch benehmen wie ein Prinz, ja. Und muss mir das immer wieder. Ich habe das auch gelernt in meiner Familie, wie das geht, ja. Ich habe alle Werte, alles königlich aufgesaugt, aber es ist eben ein Ringen. Weil der Prinz, die Prinzessin noch nicht in ihrer eigentlichen Bestimmung lebt, noch nicht in der Heimat angekommen ist. Paulus redet von diesem neuen Körper wie von so einer neuen Heimat, ne? Das Zelt, beschreibt er das mal, das uns dann umkleiden wird oder die alte Hülle, die abgelegt wird oder es wird gesät verderblich, es wird auferstehen geistlich und so weiter. Also wir kennen diese Verse oder können das in 1. Korinther 15, geht ja noch weiter, auch weiter studieren. Die jetzige Existenz ist noch nicht das, was wir eigentlich sind. So, wo bin ich? Vers 18 kommt jetzt. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also die, die gestorben sind, wären dann auch verloren, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Auch logisch. Vers 19. Wenn wir nun für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wie kann er denn sowas sagen, wir sind die Elendesten, ja, weil wir, da redet er jetzt von sich und seinen Leuten, sie hätten ihr Leben gegeben, sie hätten auf so viel verzichtet, sie wären im Gefängnis gelandet, sie wären ausgepeitscht worden, sie wären verspottet worden, alles wegen einem Fake. Auch die ganzen anderen Jünger, die das so gelebt haben. Und die ersten Christen hatten es nicht leicht, ja. Es gab viel Widerstand. Und auch heute ist es noch so, dass je nachdem, wo man lebt und herkommt, es viel Widerstand gegen den Glauben, den christlichen Glauben gibt, ja. Es gab in den Christen, es wurden Menschen in den römischen Arenen hingerichtet, ja. Und es wird berichtet, dass sie dabei Lobpreis gemacht haben, ja. Und das zeigt genau, dass sie das verstanden haben, dass diese jetzige Existenzweise in diesem Körper, mit diesem Sein, wie man jetzt ist, eben nicht die letzte ist, sondern dass etwas Neues kommen wird. Und sie waren so darauf ausgerichtet, dass sie tatsächlich, also es gibt diese Berichte, ne, Lobpreis machen konnten, während sie hingerichtet wurden. Oder Petrus angeblich mit dem Wunsch, als er dann gekreuzigt werden sollte, also doch bitte, dass sie das Kreuz umdrehen sollten, weil es würde ihm nicht zustehen, so eine Ehre wie Jesus zu haben, also sollen sie auch bitte das Kreuz auf den Kopf stellen. Das kann nur jemand, so einen Wunsch kann nur jemand äußern, der genau weiß, dass er auferstehen wird. Wie Jesus. Im Christentum gibt es eine Tendenz, nur das Hier und Jetzt zu sehen, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Ich möchte da noch kurz drei Beispiele bringen. Zum Beispiel in der Kirchengeschichte haben wir immer wieder diese Phasen, wenn das Christsein nur aus dem Hier und Jetzt besteht. Zum Beispiel in weiten Teilen des Mittelalters gab es dann auch wieder Teile, da war es genau andersrum, hat man gesagt, die Erde ist ein Jammertal, Hauptsache wir sind irgendwann im Himmel und hat sich wenig um die Verantwortung gekümmert. Es gab auch diese Machtpolitik der Kirche, wo man sehr stark im Hier und Jetzt gemengt hat, ja, und versucht mit Kaiser und man hat, die Kirche häufte sehr viel Besitz an, gab diese Seite eben auch. Die Theologie war damals so, dass man dachte, das Reich Gottes, das ist quasi die Kirche, ja. Nicht das Reich Gottes ist in der Kirche, sondern die Kirche ist das Reich Gottes. Also völlig verweltlicht eigentlich. Ja. Das hat zu schlimmen Dingen geführt, die bis heute nachwirken. Viel Machtmissbrauch und so weiter. Dann gab es in späteren Zeiten so das aufgeklärte Christentum. Da hatte man dann den Glauben sehr stark, als die Wissenschaften so richtig aufblühten. Wir können mit der Wissenschaft alles auch erforschen und erklären. Und wir haben bestimmte Prinzipien und Gesetze, die wir anwenden, so ziemlich auf alles. Und dann wurde das auch auf die Bibel angewendet und auch auf die Auferstehungsgeschichten. Und dann kam viel zu dem Ergebnis, das kann nicht sein. Ja, weil Tote stehen nicht auf. Ja, das können wir experimentell nachvollziehen. Wir können also jede Menge Tote beobachten und da steht keiner auf. Ja. Also stehen Tote nicht auf. Also ist auch Jesus nicht von den Toten auferstanden, muss dann andere Erklärungen finden für die ganzen Berichte, eben ja im Nachhinein dazu gedichtet oder fantasiert oder wie auch immer. Das kann man dann auch die entsprechenden Theorien machen. Und was wurde aus dem Christentum in dieser Zeit, was bleibt übrig, wenn wir die Auferstehungsgeschichte von Jesus wegnehmen? Es bleibt ein moralischer Jesus, ja? Also ein guter Mensch, der uns als Vorbild dient und der gewisse Lehren hinterlassen hat, wie die Bergpredigt, nach denen man sich richten sollte. Das hat die Kirche enorm geschwächt, weil da fehlte natürlich die Kraft, das auch zu leben. Ja. Weil die Kraft, überhaupt Veränderung zu erleben und Jesus ähnlicher zu werden und so, kommt letzten Endes aus der Tatsache der Auferstehung, dass Glaube mehr ist als nur die Aneignung gewisser Werte. Das Dritte ist, das ist sehr aktuell, die Psychologisierung des Christentums. Psychologisierung, was meine ich damit? Also ich bin auch großer Fan von Psychologie und zum Beispiel vom Thema Gedankenerneuerung. Wir machen das jetzt gerade bei Man Only. Ich habe schon zwei Kleingruppen hier gehabt zum Thema Exchange. Ich bin echt ein großer Fan davon. Ich finde es so faszinierend, wie Jesus uns verändert, was in unserem Gehirn dabei passiert, ja, dass sich neue Gedanken bahnen. Also das ist ein ganz faszinierendes Thema, wo ich echt für brenne. Ja. Und es gibt andere Dinge, wo man einfach sehen kann, okay, wie wirkt sich denn der Glaube ganz konkret bei uns aus, ja? Was für Dinge passieren, da Heilung und alles Mögliche, was da alles passiert. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, das ist nicht der Kern des Christentums. Das ist eher so eine Art wichtiger, positiver Nebeneffekt, dass wir Christus ähnlicher werden. Dass wir Christus ähnlicher werden, heißt eben, das kommt daher, dass wir Auferstandene sind, die jetzt mit diesem Auferstandenen leben. Ja. Das gehörte auch zur Verkündigung der ersten Christen, auch ganz stark, allerdings, weil die Nöte auch so groß waren, wenn Menschen auch in die Freiheit reinkommen sollten. Aber der Kern, der Ursprung, die Basis ist es nicht. Ja. Christentum ist keine Verhaltensänderungstherapie. Ja. Auch wenn sich unser Verhalten ändert, ja, Gott sei Dank, ja, durch Jesus. Aber das ist nicht das Ziel, der Ursprung des Ganzen. Der Ursprung ist, dass da einer von den Toten auferstanden ist. Und der kann uns auch verändern. Und das können wir sogar in unserem Gehirn messen oder dem Raum für geben. Aber der Ursprung ist das nicht. Es geht im Ursprung wirklich um das, was sein wird. Um die Zukunft. Um ewiges Leben. Nicht ewig im Sinne von endlos. Ne? So nach dem Motto, das dauert ja ewig. Ja. Sondern Ewigkeit im Sinne von, das ist Gottes Welt, aus der alles kommt. Ja, das ist die Ewigkeit. Ewiges Leben bedeutet ein Leben, was dort angedockt ist, was dort verankert ist. Ja. In Göttlichkeit zu leben, ohne dabei Gott zu sein, ja, das wäre vermessen, aber ganz mit ihm, mit der Quelle des Lebens leben zu können. Ja. Und das sind Dinge, die wir uns nur in Ansätzen vorstellen können. Wir sind wie jemand, der in der Wüste lebt und sein Wasser immer aus einem tiefen Brunnen mühsam mit einem Eimer nach oben ziehen muss und der auch noch nie von dort weggekommen ist, der aber in seiner Lehmhütte ein schönes Bild von so einem großen Bergsee hängen hat. Und er stellt sich vor, er kennt ja Wasser, aber er stellt sich vor, wie es wohl sein muss, in so einem See zu baden. Wenn er mal baden will, dann muss er mühsam 10 Eimer hochziehen und dann in seine kleine Wanne und dann kann er sich dann irgendwie mit den Füßen oder so mit den Beinen mal reinsetzen. Aber wie muss es wohl sein, in so einem Bergsee zu schwimmen? Ja. Und so ist es mit uns. Wir wissen, was Wasser ist. Aber was auf uns zukommt, davon haben wir nur ein bisschen Ahnung. Ostern sehen wir als Anbruch und als Beweis der zukünftigen Realität. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, heißt, dass es Gott gibt. Dass Gott handelt und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und dass unsere Art und Weise, jetzt hier zu sein, nicht das Letzte ist und auch nicht das Eigentliche. Das heißt, dass Christsein viel mehr ist als nur Lebenshilfe, Trost oder Religion. Es geht im Kern darum, die Zukunft jetzt schon zu ergreifen und zu leben. In dem Auferstehungsleben. In dem Sinne frohe Ostern und jetzt nochmal schön für die Leute, die den Podcast runterladen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen. Wir wollen noch beten.